Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt natürlich Science-Fiction-Filme, die hanebüchene Zukunftsvisionen zeigen. Aber immer wieder sind auch in solchen Filmen Dinge zu sehen, die dann relativ kurze Zeit später tatsächlich technisch möglich wurden und gemacht wurden. Und das ist in Hollywood manchmal kein reiner Zufall. Wie sehr sich nämlich die Hollywood-Studios und die NASA gegenseitig sogar beeinflussen, das ist inzwischen eines der großen Forschungsthemen von Alexandra Ganser, Professorin für Amerikanistik an der Universität Wien. Ich habe im Rahmen unserer Reihe Zukünfte mit ihr gesprochen und sie erstmal gefragt, wie es dazu überhaupt kam, dass eine Amerikanistin sich mit der NASA und Hollywood beschäftigt?
Ganz einfach durch einen Kinobesuch. Ich habe mir, es war glaube ich so 2016, Interstellar, einen Blockbuster von Christopher Nolan angesehen und fand ich schon sehr spannend und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, weil der Film sehr gelobt wurde als Hard Science Fiction Film, das heißt basierend auf tatsächlichen Forschungsergebnissen, Möglichkeiten, und dann bin ich also auf diesen Connex gestoßen, dass die NASA da auch ganz stark involviert war in die Produktion des Filmes, in die technische, also es gab einen technischen Berater, und dann auch vice versa hat die NASA auch diesen Film durch ihre Webseite zum Beispiel promotet und verschiedene Apps und so eingerichtet. Und dann habe ich ein bisschen nachgegraben und bin drauf gekommen, dass das eigentlich schon eine lange Geschichte hat. Walt Disney zum Beispiel in seiner Zusammenarbeit mit Wernher von Braun. Da gab es also in den frühen 60er Jahren sogenannte Lehrfilme, die dann auch alle amerikanischen Kinder sehen konnten oder sehen sollten. Und dort findet man eigentlich schon diese ganz enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Filmproduktion.
Ich finde es gerade bei Interstellar ziemlich spannend. Wenn ich mich richtig erinnere, spielt ja da die NASA eine etwas schwierige Rolle. Offiziell gibt es sie nicht mehr in der Zeit, in der das spielt. Sie ist aber so eine Art Untergrund-NASA, die es weitergibt und die sich sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt damit beschäftigt, die auf der Erde sehr bedrohte Menschheit zu retten. Ist das auch der Hintergrund? Also will die NASA damit solche Botschaften verbreiten? Sie ist ja immer wieder auch in der Kritik, weil halt bemannte Raumfahrt zu teuer ist. Also wollte sie zum Beispiel Interstellar sagen, wir sind aber eventuell das, was euch irgendwann mal retten wird?
Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Wenn man sich genauer mit diesen astrofuturistischen Diskursen beschäftigt, dann merkt man auch, dass die NASA eigentlich noch so eine Art Stimme der Vernunft ist. Also die müssen natürlich ihr Budget und so weiter rechtfertigen, und das tun sie auch mit Hilfe dieser Bilder und der Gefühle, die diese Bilder auch auslösen. Aber es gibt noch viel radikalere Ansätze, die also sagen, die NASA zum Beispiel, wir denken an Elon Musk, ja, also Institutionen wie die NASA sind behäbige, schwere, bürokratische Apparate, die also so etwas wie die Kolonisierung des Weltalls aufgrund dieser Bürokratie schon mal nie zustande bekommen werden. Also da kommt dann der Glaube an die Privatwirtschaft, und dann wird das oder befindet sich gerade im Weg, das eigentlich in diesen privaten Sektor auch zu verlagern, wobei es da natürlich auch ganz viele Kooperationen gibt.
Aber wie weit geht das? Ich finde es ja relativ normal, dass Filmemacher, aber Fernsehserien passiert das auch, wenn die entsprechend aufwendig sind, Wissenschaftler fragen. Historiker werden gerne mal befragt, aber auch Naturwissenschaftler. Aber dass die NASA dann sagt, wir erklären euch, was technisch halbwegs wahrscheinlich wirkt und was Blödsinn ist, fände ich noch nicht so schlimm. Aber geht das wirklich weiter? Also ist das mehr als reine Wissenschaftsberatung?
Es geht insofern weiter, dass es eben dieses Zurückwirken dann gibt. Also ich finde es ganz schön, da vielleicht ein Günther Anders Zitat zu bringen. Der hat 1994 in Der Blick vom Mond gesagt, tatsächlich ist das Durcheinander von Wirklichkeit und Bild heute total geworden. Und dieses Ineinandergreifen, diese Durchdringung von Wirklichkeit und Bild, und er schreibt 94, also es hat natürlich noch viel mehr zugenommen mit dem Internet, dass das also überhaupt nicht mehr zu trennen ist und dass das eben über eine Beratung hinausgeht, die nur in eine Richtung fließt, sondern das Ganze fließt wieder zurück, indem dann vor allem auch Jugendliche, Kinder für die Raumfahrt begeistert werden und sozusagen diese ständige Legitimation dieser Kosten dadurch auch passiert.
Ich habe mir ehrlich gesagt, als ich nur diesen einen Satz gehört habe, schon vor Wochen, da gibt es in Wien eine Amerikanistin, die beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen NASA und Hollywood, habe ich mir eigentlich fast sozusagen die andere Richtung der Straße gedacht. Nämlich, dass wenn gewisse Filme Techniken zeigen oder vielleicht auch manchmal andere Ideen zeigen, dass dann die NASA später versucht, das in Wirklichkeit auch zu machen. Also andersrum, ja, gibt es das auch?
Das gibt es auch. Das gibt es vor allem, wenn man sich die Biografien der Wissenschaftler, der Wissenschaftlerinnen ansieht, dass die alle in Interviews, in autobiografischen Statements also erwähnen, dass sie also durch die Science Fiction zu ihrem Beruf gekommen sind. Also es gibt eigentlich ganz selten, früher war das natürlich mehr die Literatur, jetzt ist es bestimmt in der nächsten Generation Fernsehserien, Filme, natürlich auch noch die klassische Science Fiction Literatur, nehme ich an, aber die Rolle nimmt vielleicht ein bisschen ab. Und dadurch werden sozusagen erst diese Visionen und Träume auch erzeugt. Und ein bestimmter auch Pioniertypus sozusagen, der ja in Amerika eine lange, lange Geschichte hat, in den USA, reaktiviert und auch neu umgedeutet und natürlich wieder mit neuen Bedeutungen gefüllt.
Mir fällt gerade erst auf, während wir reden, dass ich glaube, dass es in den letzten 10 Jahren, vielleicht maximal 20, relativ viele große, also Blockbuster-Science-Fiction gegeben hat, in denen der Mars eine Rolle spielte.
Und richtig.
Und der Mars ist ja nun das nächste Wunschziel der NASA, ist aber, wenn es je bemannt klappen soll, verdammt teuer. Also gibt es da einen Zusammenhang? Drängt die NASA im Moment die Studios ein bisschen zum Mars?
Absolut, ja, das ist also der Weg, jetzt via Mond dann wieder zum Mars zu kommen. Und der Mars ist also auch genau der Planet, den man sozusagen als nächstbeste Erde ansieht. Das geht tatsächlich so weit in populärer Wissenschaft, aber auch die Wissenschaftler, die hier an vorderster Front auch arbeiten und investieren und auch Geld sammeln, gerade in den USA sind ja private Investitionen ganz wichtig. Also die entwerfen eine tatsächliche Utopie am Mars oder auch im Weltall, wo es also unendliche Weiten an Energie gibt, also vor allem gratis Energie durch die Sonnenstrahlung, durch die Endlose, die man also hier ganz einfach unter Anführungszeichen technisch benutzen könnte. Und diese Bücher beginnen oft mit so einem Satz, dass es jetzt nicht unsere Wahl ist, zum Mars zu gehen, sondern dass wir keine andere Wahl haben. Also hier wird eine deterministische Geschichte in die Zukunft geschrieben, in der der Planet Erde sozusagen aufgegeben ist.
Aber zugespitzt.
Und das finde ich schon sehr radikal.
Ja, es ist nicht nur radikal, also nicht nur in diesem Beispiel, sondern bei allem, was Sie mir erzählen. Sie erzählen das ja mit einer gewissen Gelassenheit, das finde ich gut. Aber ich benutze mal ein absolut nicht neues, aber sehr brutales Wort. Das klingt so, als sei manch ein Science-Fiction-Film zumindest in Teilen NASA-Propaganda.
Ja, ich bin immer vorsichtig mit dem Propagandabegriff, weil er eigentlich immer so eine Differenz einzieht zwischen Nicht-Propaganda und Propaganda. Und bis zu einem gewissen Grad kann man natürlich alles als Propaganda sehen. Es ist jetzt nicht so, dass die NASA diese Filme ausschließlich finanziert zum Beispiel. Also die werden in Hollywood finanziert. Insofern würde ich jetzt vielleicht von dem Propagandabegriff absehen, aber auf jeden Fall ist das Ganze ideologisch durchtränkt und hat auch ein gewisses Ziel. Und es werden bestimmte Mythen, die auch sehr US-amerikanisch geprägt sind und kolonial geprägt sind, fortgeschrieben. Und dann aber unter diesem Deckmantel der Zukunft der Menschheit verkauft. Und das finde ich sehr interessant, weil wenn Sie jetzt mal jemanden, der jetzt nicht in der westlichen Welt lebt, fragen, wie das mit dem Planeten Erde weitergeht, dann merkt man schon, wie sehr das eben letztlich so ein koloniales Narrativ ist, das von ehemals kolonisierten Nationen nicht so gesehen wird. Da gibt es auch kritische Filme zum Beispiel.
Hat das eigentlich eine politische Wirkung? Denn Donald Trump sagt ja ganz klar, wir müssen wieder raus ins Weltall, auch bemannt. Mond vielleicht sogar wieder, auf jeden Fall der Mars und, auch wenn das technisch über Jahrhunderte noch Unsinn sein wird, gerne auch weiter. Und er guckt ja bekanntermaßen viele Filme und nicht unbedingt die Arthouse-Filme. Ganz im Ernst, glauben Sie, dass diese Wirkung, vielleicht auch indirekt über das Publikum, das dann ja auch einen Eindruck davon hat, dass das auch Wirkung auf die amerikanische Politik hat?
Also ganz unbedingt. Also wir wissen ja, Donald Trump hat 2016 die Space Force gegründet. Das heißt, es gibt jetzt einen offiziellen Branch, einen offiziellen Teil der amerikanischen Armee, die sich also rein mit der Eroberung letztlich, Kontrolle, aber auch der Militarisierung des Weltalls beschäftigt. Also es hatte schon eine ganz klare politische Konsequenz, kann man sich ansehen. Dann gibt es zum Beispiel der neue Chef der NASA, auch von Trump nominiert, Jim Bridenstine, hat ins Parlament den sogenannten Space Renaissance Act gebracht. Teile dieses Vorschlags sind anscheinend in Gesetze schon eingeflossen. Und da gibt es also einige Paragraphen zur Eroberung des Mars zum Beispiel. Also man denkt dann, wenn man diese Gesetzestexte liest, dann ist man nicht mehr sicher, wo eben die Grenze zwischen Science Fiction und der politischen Wirklichkeit tatsächlich verläuft. Und diese Grenze befindet sich in ständiger Auflösung.
Die Amerikanistin Alexandra Ganser über eines ihrer großen wissenschaftlichen Themen inzwischen, die Zusammenarbeit nämlich der NASA mit den Hollywood-Studios. Das war ein Gespräch in unserer Reihe Zukünfte, die wir heute Nachmittag fortsetzen mit Nico Rosberg. Sie erinnern sich vielleicht noch an ihn. 2016, nicht so lange her, ist er Formel-1-Weltmeister geworden. Inzwischen ist er ein Nachhaltigkeitsunternehmer. Der ist heute Nachmittag nach 17 Uhr bei uns zu hören. Und morgen früh freue ich mich schon sehr drauf, ein Gespräch zur Geschichte der Zukunft. Also genauer gesagt zur Geschichte des menschlichen Blicks in die Zukunft. Das und mehr gibt's in unserer Reihe Zukünfte, die Sie auch in unserer App finden, der DLF Audiothek.